Sommerblut trotz Corona. Der Podcast zum Sommerblut Kulturfestival 2020 von und mit Michael Hartke.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast rund ums Sommerblut Festival. Mein Name ist Michael Hartke. 5 Folgen lang frage ich die Macherinnen und Macher von Sommerblut 2020, wie sie es geschafft haben, trotz der Corona-Beschränkungen ein Kulturfestival zu veranstalten. Ich will von den Teilnehmenden wissen, wie es ihnen bei all den veränderten Bedingungen ging, welche Hürden sie überwinden mussten und was sie daraus gelernt haben. Heute in Folge 3 spreche ich mit jemandem, der anfangs dachte, seine Kunst funktioniert nur im realen Raum. Raphael Grombelka ist Gebärdenpoesiekünstler und hat gemeinsam mit Julia Roch und den Musikern Udo Moll und Matthias Muche durch Nacht zum Licht performt. Außerdem mit dabei Elisabeth Hasse. Sie war die Produktionsleiterin und hat alles koordiniert. Wie es war, ohne direkten Kontakt zum Publikum und den anderen KünstlerInnen zu performen, das hört ihr jetzt. Ja, also, ich freue mich, dass ihr da seid, Raphael und Elisabeth. Mit euch spreche ich jetzt über Durch Nacht zum Licht. Und wie bei jedem Interview, das ich führe im Rahmen dieses Sommerblut-Podcasts, frage ich erst einmal, wie geht es euch, seit Corona unser Leben so ein bisschen durcheinander gebracht hat? Raphael, fang du mal an.
Ja, ich bin Raphael Grombelka. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich eine Frauenstimme habe. Das liegt natürlich daran, dass ich Gebärdensprache nutze und dass eine Dolmetscherin dolmetscht. Ja, die Corona-Zeit war für mich natürlich auch herausfordernd. Es gab viel Neues, viel Veränderung. Mein Leben hat sich natürlich auch verändert. Und die Zeit war natürlich eine ganz andere. Es war einfach ein ganz anderer Alltag. Auch in Bezug auf Theater oder unsere Probe oder die Auftritte. Das war ganz anders. Ich war immer gewohnt, auf der Bühne aufzutreten. Und diesmal in diesem Projekt war es das erste Mal, dass wir über Social Media gestreamt haben. Und das war eine ganz neue Situation für mich. Und in der Corona-Zeit, muss man sagen, gab es einige Veränderungen dadurch. Ja, ja.
Hast du da Details für mich? Was zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel unseren Proben. Am Anfang haben wir mit den Schauspielern zusammen geprobt, live vor Ort. Also wirklich quasi 3D. Man konnte sich sehen, man konnte sich theoretisch anfassen. Und dann kam Corona und wir hatten diesen Kontakt nicht mehr. Man hatte diesen Abstand und immer diese Technik zwischen uns, weil wir unsere Proben über Zoom gemacht haben. Es lief also auf einmal über 2D quasi, über diesen Bildschirm. Man konnte den Abstand nicht spüren, den man zueinander hat, die Position, die man zueinander hat. Es gab ganz viele neue Herausforderungen, hat mir aber auch ganz, ganz viel beigebracht und man hat einfach gesehen, dass solche technischen Sachen zukünftig einfach auch möglich sind.
Okay, das heißt, du hast einiges gelernt.
Ja, richtig.
Dann will ich doch mal zu Elisabeth übergehen. Wie sieht's bei dir aus? Was hat bei dir Corona bewirkt?
Also bei mir hat Corona eher positive Dinge bewirkt, weil ich auch bemerkt habe, dass wir fast die Einzige waren, die unsere Aufführung und das Festival nicht abgesagt haben oder nicht verschoben haben. Und das hat mir wirklich so viel irgendwie Mut gegeben, und zu sagen, wow, wir sind ein gutes Team und wir hängen den Kopf nicht runter und sagen, okay, wir machen das, was möglich ist. Und das ganze Team war dabei und das finde ich echt eine ganz tolle Erfahrung. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich, um zu sehen, dass in der Krisenzeit ganz wunderbare Dinge entstehen können. Und das muss ich auch sagen, dass der Rolf Emmerich, der Festivalleiter, der Motor vom Festival ist und er direkt gesagt hat, wir machen das und wir versuchen alles. Und ich finde, es wirklich uns sehr gelungen ist.
Super, danke. Jetzt nochmal kurz off-topic, weil ich dich total übergangen habe als Dolmetscherin. Würde ich ganz gerne doch nochmal wissen, wer hier eigentlich dolmetscht. Stell dich vielleicht mal vor.
Ich bin Dolmetscherin von der Firma Scarabee und ich habe auch den Probenprozess von Durch Nacht zum Licht begleitet und dolmetsch hier auch jetzt dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank. Dann mal zur ersten Topic-Frage. Also Gebärdenpoesie-Kunst war mir bis zum Sommerblutfestival gänzlich unbekannt. Was ist das? Beschreib doch mal bitte einfach. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, Gebärdensprachpoesie kann man sich so vorstellen wie Gedichte aus der hörenden Kultur. In der Gebärdensprache gibt es das auch mit Handformen, Handbewegungen, Rhythmus, Silben, ganz vielen unterschiedlichen Elementen, aber auch der Mimik. Bei Hörenden ist das eher an Wörtern orientiert, an Ähnlichkeiten in Wörtern und so weiter. In der Gebärdensprache gibt es dann Ähnlichkeiten in Handformen beispielsweise. Und so gibt es eine eigene Poesie in der Gebärdensprache. Also viele taube Menschen wissen halt zum Beispiel nicht viel von der Art und Weise, wie kann man Musik übersetzen, ne? Also Gehörlose nehmen Musik ganz anders wahr. Musik ist für die Bewegung, Handform und die Bewegung von Händen, Körper und Mimik ist eher Musik für den, ne? Also können Taube nie komplett verstehen, was Musik wirklich ist, die Musik der hörenden Welt. Wir haben unsere eigene Musik quasi. Im Theaterstück ging es ja auch um Beethoven und dann ging es auch darum, dass wir seine Musik übersetzen. Und das war wirklich das erste Mal für mich. Also Beethoven seine Musik und seine Texte zu übersetzen. Ich glaube, das gab es auch so noch nie auf Gebärdensprache.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Hast du denn den Zugang bekommen zur Musik?
Ja, das war wirklich sehr, sehr schwierig. Beethovens Musik wurde transkribiert und das musste mir dann natürlich erstmal zugänglich gemacht werden. Das haben hörende Musiker gemacht. Also Höhen und Tiefen, Rhythmus, alles Mögliche, was zu dieser Musik gehört, haben die versucht, mir beizubringen. Und das in der Sinfonie zum Beispiel. Ich wusste zum Beispiel nicht, was Teil davon ist. Das ist Teil der hörenden Welt und ich konnte da wirklich nichts ja, von mitbekommen. Deswegen musste ich mich wirklich ganz intensiv austauschen mit Hörenden und erstmal Bilder davon bekommen, was überhaupt Teil dieser Sinfonie ist. Stück für Stück habe ich das dann, ja, habe ich dann Bild von bekommen und habe dann mit meiner Kollegin, der Schauspielerin Julia Horch, zusammen Ideen entwickelt und Gebärden entwickelt und sind dann zu einem ganz tollen Ergebnis gekommen.
Das kann ich bestätigen. Das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen und mich beeindruckt, wie das überhaupt dann am Ende gewirkt hat, trotz der fehlenden 3D-Eindrucks. Ich gehe aber trotzdem nochmal zurück zu dem Thema Corona und Gefährdung des Projekts. Da frage ich vielleicht dich nochmal, Elisabeth, wie bist du damit umgegangen, als du gehört hast, Corona könnte unser Projekt gefährden?
Also ich habe ehrlich gesagt nie daran gedacht, dass Corona unser Projekt gefährdet wird, weil ich arbeite schon seit Jahren für Sommerblut freiberuflich und ich weiß, dass der Rolf alles dafür machen würde, dass das Projekt weitergeführt wird. Und ich von Natur aus ein sehr positiver Mensch bin und sehr wenig Ängste habe. Deswegen diese Gedanken hatte ich eigentlich nicht. Ich wusste, wir machen das weiter in einer anderen Form. Und so ist es auch gekommen. Und wie gesagt, ich fand es gut, dass direkt alle mitgemacht haben. Da gab es überhaupt niemanden in unserem Team, der gesagt hat, nee, das ist mir zu anstrengend oder das mache ich nicht mit. Eine Schauspielerin, die aus der Türkei kam, Julia Hoch, hat alles Mögliche versucht, dass sie so eine Kamera bekommt und die technische Ausrüstung. Und Rafael auch. Und das hat alles total gut geklappt. Haben alle so. Die ersten 2 Tage waren anstrengend, wenn man einen Bildschirm hat und die ganze Zeit sich konzentrieren muss. Und sehr ungewöhnlich. Aber nach 2 Tagen war das normalste Ding der Welt, so zu arbeiten, finde ich. Haben alle gut gemacht. Ja.
Hattet ihr keine Hürden zu überwinden?
Ja, klar, also wir sind gewohnt natürlich, dass wir physisch zusammensitzen und dann in der Pause Kaffee trinken und erzählen oder draußen eine Zigarette rauchen Und das alles ist natürlich nicht gewesen. Und das hat sehr gefehlt, weil wir mögen es auch so menschlich sehr. Und so waren wir den ganzen Tag vor einem Bildschirm und wir mussten irgendwie gucken, wie ist das mit dem Licht und wo setze ich mich hin. Und dass meine Kinder nicht durch die Kamera oder hinter der Kamera sind und die Kaffeemaschine nicht läuft. Es gab andere Probleme, ne? Dass der Raum ruhig sein soll und dass wir ungestört sind, weil dieser Probeprozess sonst stören wird. Aber ich finde, dass wir echt nach 2 Tagen alle funktioniert haben. Klar, also diese große Herausforderung fand ich, dass wir nicht gegenüber saßen. Und das hat schon wehgetan. So. Aber sonst ging's.
Und Raphael, ging es dir da ähnlich?
Am Anfang war es natürlich sehr anstrengend, auch für meine Augen, ne? Also die Dolmetscherin immer anzuschauen. Und für die DolmetscherInnen war es auch schwierig, auditiv alles wahrnehmen zu können und dann zu gucken. Es war auch sehr viel Steuerarbeit. Die Situation war uns auch nicht bekannt. Und mit der Zeit haben wir uns auch daran gewöhnt und es wurde besser. Auch die Internetverbindung war manchmal das Problem. Ne? Manchmal gab es eine schlechte Internetverbindung, dann gab es ein schlechtes Bild, man konnte nichts sehen. Eventuell hat es auditiv funktioniert, aber ich konnte die Dolmetscherin nicht sehen. Es war immer mal wieder, auf verschiedenen Seiten gab es Probleme technisch. Aber ja, wir haben es geschafft im Prozess. Wir haben uns irgendwie darauf eingestellt.
Wunderschön, ja, das freut mich. Es gab 4 Künstler und die mussten alle miteinander quasi über digitale Kanäle performen und Musik machen, beziehungsweise dann gebärden. Wie lief das zwischen euch Vieren?
Ja, wir hatten 2 taube SchauspielerInnen dabei und 2 Musiker, die waren hörend natürlich und natürlich ständig Dolmetscher, die uns begleitet haben. Wir haben dann so gearbeitet, dass wir Text übersetzt haben auf Gebärdensprache und die Musiker haben sich uns angepasst, aber wir haben uns auch den MusikerInnen angepasst. Auf verschiedene Art und Weise haben wir so gearbeitet. Dann haben wir uns gegenseitig aufgenommen und am Schluss wurde das dann zusammengeschnitten zu einem Film. Ja, eigentlich so lief's, oder? Hast du was zu ergänzen?
Ja, ich würde gerne was dazu sagen. Was ich glaube, was sehr geholfen hat, ist, dass wir sehr früh angefangen haben mit den Proben. Wir haben uns teilweise im Januar getroffen, 2-3 Tage und dann wieder im März. Und da wir schon uns gesehen haben und wussten ungefähr, wie der andere tickt und wie man zusammenarbeitet, das hat, glaube ich, total geholfen, dass wir danach auf digitale Proben sozusagen weitergemacht haben. Und ich weiß nicht so genau, wenn wir von Anfang an auf Zoom geprobt hätten, ob das so gut wäre. Ich weiß es nicht. Was denkst du denn, Raphael?
Ja, ich glaube, da hast du recht auf jeden Fall. Es war ein Vorteil, dass wir uns schon kannten, dass wir uns quasi schon mal gucken konnten, wie wir miteinander arbeiten können. Und dann konnte dieser Übergang über Zoom ganz gut funktionieren. Wir hätten schon irgendwie eine Lösung gefunden, aber du hast schon recht, Elisabeth. Das war schon sehr vorteilhaft, ja.
Okay, ihr hattet Glück, dass vor Corona schon Proben möglich waren. Ja, das hat euch sicher sehr geholfen und ja, hätte ich mir gar nicht vorgestellt. Und dass das alles dann doch unabhängig voneinander produziert wurde.
Also wir haben bei Zoom live geprobt und danach wurde das alles natürlich in die Postproduktion geschnitten und auch teilweise mit Effekte also bestückt und danach, also das hat 2-3 Wochen gedauert, die Postproduktion. Klar, daraus ist natürlich dieser Film entstanden. Ja.
Ah, okay. Ja. Nee, das war mir eine ganz wichtige Frage für mich, weil ich nicht wusste, wie das alles ohne Versatz zusammenging. Trotzdem habe ich ja noch eine Frage. Ihr habt ja auch scheinbar miteinander in dieser Performance, nenne ich es jetzt einfach, miteinander agiert, indem ihr euch berührt habt, zum Beispiel so imaginär oder euch also miteinander kommuniziert habt. Ich glaube, ihr hattet einen Splitscreen, ne, und über den habt ihr miteinander quasi gearbeitet. Wie habt ihr das gemacht?
Naja, richtig berühren konnten wir uns ja nicht. Wir haben aber geguckt, dass wir Augenkontakt haben zum Beispiel. Und wir haben dann geguckt, okay, wenn ich jetzt nach oben gucke, nach oben rechts gucke, dann muss meine Kollegin da und dahin gucken. Da mussten wir halt wirklich gut miteinander uns absprechen, dass das dann hinterher für den Zuschauer auch gut zu sehen ist. Oder wir mussten in verschiedenen Situationen ganz gezielt in die Kamera schauen, damit das Publikum sich angesprochen fühlt. Oder wir halt den Kontakt zu unserem Gegenüber herstellen. Und das ist was ganz, ganz anderes natürlich. Also auf der Bühne kann ich mich richtig auf die Menschen vor mir einstellen, anpassen. Und da hatte ich jetzt einfach nur eine Kamera vor mir, musste dieses Gefühl also in mir erstmal aufsteigen lassen. Und ja, berühren konnten wir uns nicht wirklich, aber so haben wir uns technisch beholfen.
Gut, da hilft die Ausbildung zum Schauspieler. Bist du ausgebildet?
Ich habe keine Ausbildung, nein, aber ich habe schon lange Jahre Erfahrung in verschiedenen Projekten, in Theatern und so weiter. Es gibt tatsächlich in Deutschland keine Ausbildung für gehörlose SchauspielerInnen und deshalb bin ich aber mit jahrelanger Erfahrung dabei.
Ja, schade, schade, aber du konntest dir trotzdem ein imaginäres Bild machen, das dir dann geholfen hat, gut vor der Kamera zu agieren, als wäre ein Publikum da.
Ja, das war wirklich sehr interessant für mich. Einige aus dem Publikum haben mir dann auch nach dem Stück Feedback gegeben und die haben dann gesagt, sie hätten sich total angesprochen gefühlt und seien total im Stück gewesen oder mit auf der Bühne gewesen quasi. Sie saßen aber in ihrem Wohnzimmer. Das war ein sehr, sehr interessantes Feedback. Also es hat offensichtlich funktioniert.
Ich wollte noch wissen, wer kam auf die Idee, das Ganze in Zoom zu verlegen. Vielleicht Elisabeth.
Also ich muss sagen, dass wir so ein Glück hatten, dass Ludwig Kuckertz im Team war, der eigentlich für was anderes geplant war und im Endeffekt auch sehr viel Filmerfahrung hat und der auch den Film direkt gemacht hat. Und wir haben eine Nacht, glaube ich, er und ich, im Internet nach entsprechende Beispiele gesucht, recherchiert. Und ich habe einen Film aus Griechenland gefunden, was auch viele Preise bekommen hat. Der wurde nur per Zoom gemacht oder Skype. Und er hat auch andere Beispiele gefunden. Und dann haben wir gesagt, wir machen das so und so. Und Michaela, die Regie geführt hat, fand die Idee auch sehr gut. Und so ist das eigentlich entstanden. Also in Gespräch mit uns drei und mit dem Team haben wir überlegt, wie machen wir das jetzt? Was gibt es für Möglichkeiten? Und jetzt gibt es natürlich zahlreiche Projekte, die so gemacht werden. Aber als wir angefangen haben, glaube ich, es gab nur Übertragung, Live-Übertragung, was du vorhin gemeint hast, von Theateraufführungen. Aber es gab nicht ein Konzept extra, also eine Performance extra oder eine Aufführung extra konzipiert, die extra für so eine Übertragung Livestreaming gemacht wurde. Und ich glaube schon, dass das so eine Art Pioniergeist in unserem Team gab. Ja.
Super. Das klingt sehr, sehr positiv gestimmt. Also ihr habt ja auch gesagt, ihr habt nie daran gezweifelt, dass das Projekt umgesetzt werden kann. Das Konzept musste irgendwie angepasst werden dadurch?
Ja, natürlich, das Konzept musste angepasst werden und alles andere auch. Also wir hatten einen Veranstaltungsort, wir hatten einen Probenort gebucht, Monate im Voraus. Wir haben alles, was wir geplant haben, mussten wir alles absagen oder kündigen oder stornieren. Die ganzen Hotels und Unterkünfte für die Schauspieler. Und im Endeffekt wissen wir gar nicht, was daraus entstanden wäre, wenn wir die Aufführung gemacht hätten. Die wäre natürlich im Clubbahnhof Ehrenfeld war die geplant und mit so einer Art Bühne und mit den Zuschauern und über 100 Zuschauern haben wir geplant pro Aufführung. Und das Gefühl natürlich, dass die Schauspieler und die Musiker so nah beim Zuschauen sind und immer wieder rein und raus gehen, das alles gab es natürlich nicht. Und das Thema ist schon, glaube ich, gleich geblieben. Aber wie das, also diese Darstellungsform hat sich stark verändert.
Inwiefern hat sich denn die Darstellungsform geändert? konnte man das nicht eins zu eins übertragen. Also außer, dass ihr natürlich nicht euch berühren konntet, Raphael. Also miteinander quasi live agieren konntet. Wo musste denn da jetzt was verändert werden?
Was meinst du genau?
Also,
Sagst du das, kannst du das nochmal genauer sagen?
ja, ich versuche es zu präzisieren. Also ihr wart ursprünglich davon ausgegangen, dass das Ganze auf der Bühne stattfindet. Hättet da ganz normal miteinander auf der Bühne agiert. Die Musiker wären live dabei gewesen. Ihr beide als SchauspielerInnen wärt in Kontakt gewesen. Und wo ist da jetzt die Veränderung gewesen, konkret zwischen der Idee auf der Bühne und der Idee im Zoom-Raum? Abgesehen von Berühren, was musstet ihr bedenken?
Auf der Bühne hätte man sich natürlich auch ganz anders im Raum bewegen können. Bei Zoom musste man wirklich auf einem Ort bleiben. Man war in diesen vier Ecken quasi eingesperrt. Man musste gucken, dass das Licht stimmt, dass man gut gesehen wird. Auf der Bühne wird Beleuchtung für uns gemacht. Jetzt mussten wir darauf achten zum Beispiel und das selber alles einstellen. Die Interaktion hat einfach auch gefehlt, ne? Auch mit dem Publikum. Man war irgendwie erstmal so auf sich gestellt vor der Kamera. Wie gesagt, ich habe auch schon das gesagt mit dem 2D. Es ist ein ganz anderes Konzept gewesen und musste auf einige Sachen noch mal so achten.
Wie wichtig ist denn eigentlich für euch Dreidimensionalität?
Früher hätte ich gesagt, ja, es ist absolut wichtig für mich. Aber durch die Erfahrung in dem Projekt über Zoom muss ich sagen, es funktioniert auch über 2D. Es ist nur ganz wichtig, dass ganz klare Handformen, ganz klare Gebärden, ganz klare Mimik produziert wird und dann funktioniert das auch ganz gut.
Gut, also ihr habt, wie du sagtest, ja schon gelernt, was ursprünglich euch unmöglich schien, das ist jetzt möglich geworden durch Corona.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir das weiter so mal machen, irgendwie auch oder andere Auftritte oder andere Projekte über Zoom laufen könnten, ne? Also dadurch, was wir jetzt als in diesem Projekt lernen konnten, kann ich mir das schon echt gut vorstellen, dass das ein Projekt auch für die Zukunft sein könnte.
Cool, das habe ich jetzt auch schon von mehreren gehört. Elisabeth, du wolltest noch was dazu sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, dass auch der andere Aspekt ist, dass wir viel mehr erreicht haben bei Zoom, weil erstens Menschen, die nicht rauskommen können, Menschen, die in München gelebt haben, nicht nur in Köln. Und insgesamt haben wir, glaube ich, auf der Premiere über 700 Zuschauer gehabt. Und das wäre bei einer Aufführung unmöglich gewesen in Köln, ne? Und diese Möglichkeiten, die daraus entstanden sind, die sind einfach großartig. Und deswegen finde ich auch, also man soll in der Zukunft auch planen, immer wieder, auch wenn wir was live machen, dass zusätzlich auch so eine Übertragung stattfinden sollte.
Ja, das ist dazu nochmal. Das war sehr interessant. Einige taube Menschen aus der ganzen Welt haben uns zugeschaut. Aus Südafrika, aus Australien, aus Amerika. Und da habe ich auch ganz, ganz tolles Feedback bekommen. Ja, weltweit wurde unser Stück gesehen.
Cool, da kommt jetzt eine richtig spannende Frage. Inwiefern habt ihr eigentlich Wörter benutzt bei eurer Performance? Wenn du sagst, aus der ganzen Welt haben Leute zugeschaut, war das für die Leute verständlich?
Ja, natürlich. Jede Sprache hat ihre eigene, jedes Land hat ihre eigene Sprache. Die deutsche Gebärdensprache und die polnische Gebärdensprache ist natürlich total anders, ne? Wir Schauspieler haben sehr visuell gebärdet, sehr künstlerisch gebärdet. Deswegen war das auch verständlich für Menschen aus anderen Ländern quasi weltweit. Das war der Vorteil in diesem Stück.
Also ihr habt nicht klassisch Deutsch gesprochen, sondern eine künstlerisch veränderte Sprache.
Genau, wir haben die Gedichte zum Beispiel visueller umgesetzt, mehr Bilder benutzt, sind Dialoge aufgekommen. In dem Stück haben wir natürlich deutsche Gebärdensprache benutzt, aber das Feedback, was ich bekommen habe, ist, dass es trotzdem verständlich war.
Super, ja. Also das finde ich immer wieder so faszinierend, wenn man hört, aus der ganzen Welt schauen Leute bei Sommerblut zu. Und das ist ja ein richtig zukunftsweisendes Erlebnis, beziehungsweise eine zukunftsweisende Perspektive. Und das auch noch mit dem Motto Zukunft, was dann
Richtig, ja.
genau. Im Prinzip habt ihr die Zukunft ja quasi vorweggenommen.
Kann man so sagen, genau. Durch Corona mussten wir einiges umstellen auf Zoom, auf die Technik. Und ja, das war ein absolut zukünftiges Projekt und passt zu diesem Motto. Und ja, wir waren quasi gezwungen, uns dann neu einzustellen. Und das ist absolut für die Zukunft denkbar.
Super. Also, was so eine Krise an Kräften freisetzt, ist super. Also, seitdem ich diese Interviews mache, höre ich immer wieder, was für positive Effekte sowas haben kann.
Absolut.
Ja, gut, dann wollen wir mal kurz noch natürlich auf den Inhalt so ein bisschen eingehen. Ihr habt euch im Beethoven-Jahr, das ja in vielen Fällen irgendwie quasi nicht stattgefunden hat durch Corona, jetzt einfach das bekannteste Stück von Beethoven genommen, die Ode an die Freude. Die Musiker haben da zu Variationen gespielt.
Freude schöner Götterfunken, Freude schöner Götterfunken, Freude schöner Götterfunken, Tochter, Tochter aus Elysium, Freude, Freude, ja, Freude, Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten Feuertrunken, wir betreten Feuertrunken, wir
Schwert, 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 geteilt, 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 was dem Mode streng geteilt, was dem Mode streng geteilt, was dem Mode streng geteilt, was dem Mode Schwert geteilt.
Alle Menschen werden Brüder. Alle Menschen werden Brüder. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Weilt, weilt, wo dein sanfter Flügel.
Deine Zauber binden wieder, was der Mode Schwert geteilt. Deine Zauber binden wieder, was der Mode Schwert geteilt. Was die Mode. Streng geteilt. Deine Zauber binden wieder.
Seid
was die Mode streng
seid
geteilt.
Umschlungen, umschlungen, um seid umschlungen.
Alle
Menschen,
alle Menschen werden Brüder. Wo dein
Millionen,
sanfter
Millionen,
Flügel
diesen Kuss, diesen
deine
Kuss,
Zauber binden wieder.
Kuss
was die Mode
der
streng
ganzen
geteilt. Alle Menschen werden Brüder.
Brüder?
Wo dein sanfter Flügel weilt.
Brüder, Brüder, ihr stürzt nieder. Ihr
seid
stürzt nieder. Ihr stürzt
Millionen.
Nieder, Millionen. Brüder, Brüder,
seid
Brüder, ihr stürzt nieder. Brüder, ihr stürzt, stürzt
seid
nieder. Stürzt nieder an.
Millionen, diesen Kuss, diesen Kuss, diesen Kuss
zu
Über Sternen muss er wohnen.
Wieso habt ihr dieses Stück ausgewählt? Habt ihr das ausgewählt oder wer hat es ausgewählt? Das ist erstmal die Frage. Elisabeth oder?
Also wir haben kein Stück ausgesucht im klassischen Sinne, weil das Stück wurde vom Team sozusagen zusammen erstellt. Es gibt nicht ein fertiges Stück, was man so bekommt, sondern das ist eine Art Performance gewesen, die, also man kann sich das so vorstellen, das war wie viele Puzzleteile, die man zum Beispiel zusammengestellt hat, Briefe, die Beethoven geschrieben hat an unterschiedliche Menschen oder seine Symphonie und seine Vita. Und diese Stücke hat Michaela, die auch das Stück sozusagen erstellt hat, hat sie zusammengefasst und das ist so eine Art Performance daraus geworden.
Okay, also ihr habt nicht nur die Ode an die Freude, die war auch Teil dessen, klar, aber ihr habt alles Mögliche, was Beethoven so von sich gegeben hat, wenn man das so sagen zusammen. Ja.
Zum Beispiel auch das Thema wir taube Menschen haben nicht gelebt wie Beethoven. Beethoven ist ertaub. Er hatte eine ganz andere Identität. Er war in der hörenden Welt quasi aufgewachsen. Und wir taube Menschen sind ganz, ganz anders sozialisiert. Wir haben eine ganz andere Lebenswirklichkeit. Und das wollten wir eben auch nochmal zeigen, dass das ein großer Unterschied ist, ertaub zu sein oder taub zu sein. Ja.
Ist euch das gelungen, würdet ihr sagen?
Auf jeden Fall, ja.
Wo sind denn da die Unterschiede?
Ertaubte Menschen wissen, wie Musik klingt. Die wissen, wie Stimmen klingen. Wenn sie dann ertauben, haben sie eine Idee von Geräuschen im Kopf quasi. Ich bin taub geboren. Ich weiß nicht, wie Geräusche klingen. Ich habe kein Gefühl für Geräusche. Ich weiß nicht, wie Musik klingt. Und das ist ein großer Unterschied. Viele Hörende denken, ach ja, wenn man ertaubt, ist man halt taub. Aber eigentlich hat man eine ganz andere Lebenswirklichkeit. Taube haben auch eine ganz eigene Kultur, eine eigene Sprache, die Gebärdensprache. Und Ertaubte kommen eher aus der hörenden Kultur. Die können auf einmal nicht mehr hören, können eventuell aber sogar noch sprechen. Also es ist ein ganz, ganz Unterschied. Ganz, ganz großer Unterschied.
Ja, verstehe. Okay, ja, kann sich wirklich ein Hörender kaum vorstellen. Aber du hast mir auf jeden Fall jetzt schon mal einen kleinen Eindruck vermittelt. Diesbezüglich Durch Nacht zum Licht ist der Titel, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, wo kam der Titel her?
Das kam von der Regisseurin Michaela Kaspar.
Michaela Kaspar, genau. Was war ihre Aufgabe als Regisseurin?
Ja, sie hatte eine doppelte Funktion. Die erste Funktion war, das Stück zu erstellen, sozusagen. Und die zweite war, mit den Schauspielern und Musikern zusammenzuarbeiten, die Proben durchzuführen und dann auch das und dann auch natürlich die Postproduktion, bei der Postproduktion dabei zu sein. Also die hatte schon eine Aufgabe mehr dazu bekommen durch die Corona-Version.
Und hatte sie auch Einfluss auf die Performance oder war das alles Sache der SchauspielerInnen, Raphael. Ich denke, du kannst da vielleicht mehr zu sagen.
Michaela Kaspar war die Regisseurin und hat aber auch ganz viel mit uns gehörlosen SchauspielerInnen zusammengearbeitet und hat uns gefragt, wie unsere Lebenswirklichkeit aussieht. Michaela kann Gebärdensprache und kennt auch die gehörlosen Kultur ein wenig, wollte aber ganz, ganz klar auch nochmal gucken, wie unsere Lebenswirklichkeit tatsächlich aussieht und wie wir dann das Stück damit bereichern können. Und so haben wir auch gut zusammenarbeiten können am Drehbuch. Natürlich hat sie während der Aufnahmen, während der Produktion geguckt, dass alles passt mit dem Rhythmus, mit der Musik, mit den Gebärden, dass das Bild stimmt und so weiter und hatte so alles in der Hand. Ja.
Ihr habt also eure Ideen da mit einfließen lassen.
Richtig, genau. Wir haben auf jeden Fall eng mit ihr zusammengearbeitet und da haben wir geguckt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das war ganz gut.
Um noch so ein bisschen ein Bild zu kriegen von dem, was ihr gezeigt habt in dem Stück, für Leute, die es jetzt nicht gesehen haben, gibt es irgendwelche prägnanten Bilder, die du beschreiben kannst? Was habt ihr gemacht, ganz konkret, wenn man einfach diese einfache Frage stellt? Was habt ihr vor der Kamera gemacht? Beispielhaft.
Ja, es gab zum Beispiel eine Situation oder sage ich mal eine Szene, wo der Musiker versucht, Julia, das ist die Hauptdarstellerin, und der Musiker ist Udo Moll, versucht, Trompete spielt er, versucht Julia, die auch noch nicht Musik gehört hat, beizubringen, was die 9. Sinfonie ist. Und dazu nimmt er Möhren und Trauben symbolisch. Und das ist auch eine sehr lustige Szene, finde ich. Und sie sprechen miteinander, obwohl die sich natürlich nicht sehen können. Und das hat eine Symbolik. Und ich glaube, das ist auch Michaela sehr gut gelungen, diese Symbolik zu transportieren. Und gleichzeitig hat es aber auch was sehr Unterhaltsames, finde ich. Vielleicht hast du eine andere Situation, was dir anfällt. Ich meine, Raphael, du hast auch eine Situation mit Matthias, wo ihr zusammen agiert habt. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, da haben wir mit Bässen und Höhen und Tiefen gearbeitet. Und ich habe versucht, dass ich Gebärde und dass er sich mir anpasst, dass ich in meinen Gebärden größer und kleiner werde und er halt mit seiner Musik sich an mich anpasst. Das war total spannend. Also gerade in der Zusammenarbeit mit Musik, mal passe ich die eine Seite der anderen an und mal umgekehrt. Das war ein sehr spannender Prozess.
Cool. Also ihr habt versucht, quasi die hörende und die nicht hörende Welt miteinander zu verbinden irgendwie.
Richtig, genau. Viele Hörende haben das Bild, oh, die armen Gehörlosen kennen keine Musik, die Armen. Aber wir haben quasi Musik. Also Musik ist da vielleicht das falsche Wort, aber wir haben eine sehr, sehr reiche Poesie und Art von Musik. Und dass das Bild oder dieses Mitleid von den Hörenden einfach mal verschwindet. Wir brauchen diese Erfahrung von der hörenden Musik gar nicht. Und das war deswegen eine ganz, ganz spannende Erfahrung, mit den hörenden Musikern zusammenzuarbeiten und sowas zu entwickeln.
Cool. Also würdest du sagen, also du sagst, ihr braucht die Erfahrung der hörenden Welt nicht, sagst du, aber trotzdem habt ihr ja versucht, euch zu verständigen. Das klingt ja, als wolltet ihr doch irgendwie Anteil an der anderen Welt haben.
Ja, genau. Wir hatten Anteil an der anderen Welt, die auch an unserer.
Aber ohne die Musik der Hörenden zu vermissen, weil ihr eure eigene Musik habt. Punkt.
Ja, darf ich was dazu sagen? Ich finde, man kann auch nichts vermissen, was man nicht kennt.
Ja, ja, klar.
Und was aber für uns auch sehr wichtig war, dass wir versucht haben, reinzugehen in dem anderen und zu verstehen, wie ist das für ihn, wenn man hört oder nicht hört. Und was Raphael gesagt hat, finde ich echt sehr, sehr wichtig. Dass für uns als Team war das eine extreme Bereicherung, zu sehen, wie der andere Mensch ist. Und ich bewundere Raphael und Julia zutiefst und ich danke euch, also ich bin sehr dankbar. Das war für mich diese Erfahrung in diesem Projekt unheimlich wichtig und das war wirklich ein Geschenk für mich, weil ich in dieser Welt mich nicht auskannte und ich habe schon ein bisschen jetzt was erfahren durch das Projekt. Und ich werde auch nie vergessen, unsere erste Probe, weißt du, Raphael, mit Sebastian in der Musikhochschule, als er das Klavier aufgemacht hat, den Deckel aufgemacht hat und du durftest das anfassen und durch die Vibration hast du, glaube ich, zum ersten Mal was gesagt, zum ersten Mal was erfahren, stimmt das oder täusche ich mich?
Ich habe das erste Mal ein Klavier angefasst, richtig. Die Vibration eines Klaviers gespürt, ja. Als ich klein war, habe ich in der Logopädie quasi auch schon mal mit Musik gearbeitet. Ich habe dort Vibrationen gespürt, aber so ganz genau, was Höhe und Tiefe von Tönen bedeutet, wusste ich nicht. Und das war sehr interessant für mich auch, ja.
Ohne Musik wäre euer Stück ja undenkbar gewesen. Das gehörte ja dazu.
Undenkbar würde ich jetzt nicht sagen. Das wäre sogar vielleicht ganz lustig, ein Stück über Beethoven zu machen ohne Musik. Ich könnte mir das ehrlich gesagt auch vorstellen. Natürlich war das mit Musikern, die mitgemacht haben, möchte ich auch dazu sagen. Das war Trompete und Live Electronics mit Udo Moll und Posauna mit Matthias Muche. Und die musikalische Leitung hat Sebastian Krams übernommen, der auch die Musik dazu geschrieben hat, also komponiert hat, extra für unser Projekt. Sebastian war auch von Anfang an dabei bei der Planung des Projektes und er hat die Musiker sozusagen gefunden und und gewonnen für unser Projekt. So ist das die Teamzusammensetzung sozusagen entstanden. Und Michaela Kaspar ist vom Rolf Emmerich angefragt worden, weil sie auch in diesem Bereich mit nichthörenden Künstlern eine große Erfahrung hat und viele Projekte realisiert hat, die großartig sind. Und Raphael hat schon mal für Sommerblut gearbeitet. Raphael hat uns Julia empfohlen. Und so ist das einfach entstanden. Ja.
Super, also alte Kontakte wieder genutzt, wieder zusammengefügt. Da ging das ja ganz, ganz gut. Ja. Und deshalb kanntet ihr euch auch schon so gut. So, dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage, die stelle ich auch am Ende einer jeden Podcast-Folge. Wir haben ja schon gesagt, ihr habt mega viel gelernt, beide, dadurch, dass ihr gesehen habt, okay, das Ganze funktioniert auch im digitalen Raum, so eine Gebärdenpoesie, auch wenn es anfangs mit Schwierigkeiten verbunden war. Aber Corona hat euch die Augen geöffnet. Jetzt will ich fragen, als allerletztes, auf persönlicher Ebene, was habt ihr aus den veränderten Bedingungen durch die Corona-Pandemie gelernt?
Ich habe eigentlich gelernt, dass man flexibel sein muss und offen für neue Wege. Und dadurch, dass wir alle Künstler sind, sind wir auch gewohnt, wir leben nicht in einer Sicherheit. Und wir sind jedes Jahr gewohnt, neue Wege zu gehen und jedes Jahr gewohnt, neue Projektanträge zu machen und bei uns gibt es nicht so einen festen Rahmen und es gibt auch nicht eine finanzielle Sicherheit, dass wir jeden Monat Geld auf dem Konto haben, sondern mehr oder weniger ich über mich persönlich kann ich sagen, ich mache den Job schon seit sehr vielen Jahren und ich bin gewohnt, sehr unsicher zu leben und auch gewohnt, flexibel zu sein, aber das, was wir jetzt gerade durchgemacht haben, hat einfach das Gefühl, was ich immer habe, bestätigt. Sei offen und sei flexibel und Es gibt für alle Probleme eine Lösung, sozusagen.
Sehr optimistisch.
Ich weiß gerade nichts dazu zu sagen.
Okay. Naja, wir haben ja gehört, dass du auf jeden Fall schon mal gelernt hast, deine, sagen wir mal, vielleicht Abneigung ist das falsche Wort, aber die Einstellung, dass Gebärdenpoesie nicht im digitalen Raum funktioniert, das hast du ja schon mal gelernt, dass das nicht so ist. Und dass du mittlerweile sogar eher dem positiv gegenüber aufgeschlossen bist. Ja. Genau.
Genau.
Dann würde ich das jetzt einfach mal als Schlusswort selber formuliert haben, weil du hast es ja schon selbst formuliert. Und würde damit dann euch beiden, Elisabeth und Raphael, und auch dir natürlich fürs Dolmetschen danken, dass ihr euch diese eine Stunde Zeit genommen habt und mit mir geklärt habt, wie euer ursprünglich Live-Projekt jetzt in den digitalen Raum gewandert ist und Sommerblut trotzdem stattfinden konnte, dank eurer Aufgeschlossenheit. Vielen Dank.
Danke auch.
Ja, danke.
Das war die dritte Folge unseres Podcasts Sommerblut trotz Corona. Ihr habt gehört, wie herausfordernd digitale Medien für Gehörlose mitunter sein können. Raphael hat aber inzwischen die positiven Wirkungen von Corona erkannt und sieht neue Chancen für Gebärdenpoesie im Internet. Und auch für Elisabeth hat die Corona-Zeit positive Effekte. In der nächsten Folge lernt ihr Kübra Sekin und Konstantin Hochkeppel kennen. Die beiden haben bei FutureX Society Lab mitgewirkt. Von ihnen erfahrt ihr unter anderem, wie eine Bühnenperformance zum Film geworden ist und wie Abstand halten auch bei den Dreharbeiten möglich war.
Sommerblut trotz Corona. Der Podcast zum Sommerblut Kulturfestival 2020 von und mit Michael Hartke.